Wer mich kennt, der weiß, ich bin Praktiker. Ich mag es, wenn es in den Alltag geht, das, was wir lernen aus dem Wort Gottes. Was hilft all die Theologie in höheren Sphären, wenn mein Alltag nicht irgendwo auch das widerspiegelt, was ich da im Wort Gottes lese? Und deswegen gefiel mir das sehr, sehr gut mit dem Theaterstück. Und wir wollen da ein bisschen tiefer reingehen. Wir wollen ein bisschen mehr lernen, was uns die Bibel für Anweisungen gibt für unseren Alltag. Bevor ich da hineingehe, eine Geschichte. Da war ein Mann, ein Hochseilartist. Und er spannte seine Schnur oder sein Seil zwischen zwei sehr, sehr hohen Häusern. Und das erregte natürlich das Aufsehen der ganzen Stadt. Alle schauten gebannt nach oben, denn jetzt begann er seine Vorstellung. Er ging über das Seil hinweg, der Wind wehte, er schwankte hin und her, aber er schaffte es. Die Menge, die unten immer größer wurde, jubelte, beklatschte ihn, war ganz begeistert. Und er fragte in die Menge, wer glaubt, dass ich einen Handstand auf dem Seil machen kann? Und alle sagen, ja, das kannst du. Und er ging auf das Seil und machte einen Handstand, kam wieder runter, ging auf die andere Seite. Alle waren begeistert. Wer glaubt, dass ich mit verbundenen Augen über das Seil gehen kann? Ja, wir glauben dir. Band sich die Augen zu, gegenüber das Seil. Alle waren ganz gespannt, wird er runterfallen. Und wieder schaffte er es. Alle waren begeistert. Und so fragte er, wer glaubt, dass ich mit einer Schubkarre über das Seil laufen kann? Und alle sagen, ja, natürlich, du kannst das. Und so nahm er die Schubkarre und lief mit der Schubkarre über das Seil und der Wind wehte und es schwankte hin und her, aber er kam wohlbehalten auf der anderen Seite zurück. Wer glaubt, fragte er als nächstes, dass ich einen Menschen hier reinsetzen kann und mit ihm über das Seil gehen kann? Alle sagten, ja, wir glauben dir. Und dann sagte er, ja, wer möchte sich reinsetzen? Auf einmal wurde es ganz still. Alle schauten nach unten. Aber ein kleiner Junge sagte, ich glaub dir. Und er lief zwischen den Leuten lang, die konnten ihn gar nicht mehr festhalten. Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch, bis er ganz oben war. Er setzte sich in die Schubkarre rein. Der Artist nahm die Schubkarre und lief vorsichtig, langsam über das Seil. Es schwankte hin und her, der Wind pfiff, aber sie kamen wohlbehalten auf der anderen Seite zurück. Alle waren begeistert, brachen in Jubel aus, beklatschten den Jungen. Der Junge lief die Treppen runter. Die Menge nahm ihn in Empfang und sagte, warum hast du dich getraut? Warum bist du da reingegangen? Er sagte, der Artist ist mein Vater. Gott wirbt um dein Vertrauen. Und das im ganzen, ganz normalen Alltag. Und er gibt uns Anweisungen für unseren Alltag. Er gibt uns Anweisungen, wie wir in den verschiedenen Beziehungsfeldern, in denen wir sind, leben sollen. Wir sind im Epheserbrief und der Epheserbrief spricht von unserem geistlichen Reichtum. Und man könnte sich darin geistlich ergehen und sagen, oh ja, wir sind so reich gesegnet. Und man könnte sich so richtig himmlisch aufgeblasen fühlen, mit Heiligenschein hochpoliert. Aber die Bewährungsprobe, und dann geht es in den zweiten Teil des Epheserbriefs, die ist dann im Alltag. Also wandelt nun würdig eurer Berufung, wandelt würdig all des Reichtums. Und dann geht er noch praktischer, indem er Anweisungen gibt, wie genau man wandeln soll. In den letzten Wochen haben wir es gehört, wie sollen wir mit unseren Ehefrauen umgehen? Sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie sollen wir mit unseren Männern umgehen? Sie respektieren. Wie sollen wir mit unseren Eltern umgehen? Sie ehren, auf dass wir lange leben. Wie sollen wir mit unseren Kindern umgehen? Sie nicht zum Zorn reizen. Und heute geht es darum, wie sollen wir in unseren Arbeitsverhältnissen, und Paulus beschreibt das mit Sklaven und Herren. Das war natürlich für die damalige Zeit was ganz Normales. Und für unsere Zeit müssen wir uns mal schauen, wo können wir das übertragen. Frauen und Männer, Kinder und Eltern, Sklaven und Herren. Und die Absicht dahinter, wenn Paulus diese Dinge weitergibt, ist zum einen, sein Wesen soll uns zum Vorbild sein. Der Glaube soll praktisch werden und der Alltag zu unserer alltäglichen Schule, in der wir das anwenden können und immer wieder gucken, wo stehen wir da auf einer Skala von 1 bis 6, wenn Gott uns jetzt eine Note geben würde, wie wir all unseren Reichtum schon umsetzen und in die Tat umsetzen. Und das hilft uns, demütig zu bleiben. Das hilft uns, immer wieder von der Gnade Gottes abhängig zu sein und auch immer wieder zu erkennen, wo wir uns nicht trauen, uns in die Schubkarre Gottes zu setzen und seinen Anweisungen zu folgen. Wir lesen heute in Epheser Kapitel 6, Verse 5 bis 9. Da heißt es, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben. Ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Auch ihr Herren sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Um die Tragweite dessen ein bisschen einschätzen zu können, was Paulus hier eigentlich sagt, müssen wir ein bisschen in den geschichtlichen Kontext reinschauen. Es ist sowieso immer ganz wichtig, dass wenn ihr Bibel lest, nehmt euch auch mal einen Kommentar dazu, dass ihr ein bisschen versteht, wo rein wurde denn diese Stelle geschrieben, in welchem Kontext. Es sind immer spezielle Situationen, spezielle Zeiten, in denen verschiedene Dinge hineingesprochen worden sind. Die Bibel wurde nicht an uns geschrieben, sie wurde für uns geschrieben, aber sie wurde an jemand anderen geschrieben erstmal. Und es ist immer wieder die Frage, was hat das mit uns zu tun? Nun, zu dem Verhältnis von Herren und Sklaven. Sklaverei war in der damaligen Zeit, in der Antike, völlig normal. Von Aristoteles und Plato hören und können wir lesen, dass für sie Sklaven und Freie zwei unterschiedliche Menschengattungen waren. Die Sklaven seien nur mit halber Vernunft begabt und von den Tieren nur durch ihre Arbeit zu unterscheiden. Man rechnete Sklaven zum Ackergerät oder zu Haushaltsgeräten dazu. Mein Rasenmäher, mein Sklave und so weiter. Sie waren rechts- und schutzlos der Willkür ihrer Herren ausgeliefert. Ein Sklave hatte keine Rechte, sondern er stand seinem Herrn. Es stand seinem Herrn frei, ihn nach Belieben zu misshandeln, ihn zu entwürdigen, ihm durch Schläge, durch Fesseln, durch Verurteilungen, durch Verkauf, durch Gefängnisstrafe das anzutun, worauf er gerade Lust hat. Und wenn er auch nichts getan hat, es geschehe doch das, was ich will. Und mein Wille ersetzt die Gründe. So liest man in einem antiken Dokument, nachdem sich der Hausherr bei der Hausherrin erkundigt hat, warum sie denn ihren Sklaven jetzt kreuzigen lassen möchte. Ich brauche keinen Grund, mein Wille ist Grund genug. In Korinth gab es zur Zeit von Paulus ungefähr 60.000 Sklaven und ähnlich sah es auch in Ephesus aus, an die der Brief ja auch gerichtet ist. Und interessanterweise damals, man könnte sowas, wenn man das jetzt liest, könnte man sagen, das ist ja pro-herrisch geschrieben. Ihr Sklaven, ordnet euch unter. Aber interessanterweise war das Christentum in den Anfangsjahren die Religion der Armen, der Sklaven, der Schwachen, der Ausgegrenzten. Da muss doch mehr dahinter stecken, als das, was vordergründig irgendwie so scheint. Und interessanterweise ist es aber auch so gewesen, dass die Gemeinden jetzt durchmischt waren von diesen Herren, von den Freien und den Sklaven. Auf einmal standen sie quasi fast auf einer Stufe und man hätte meinen können, Paulus kann jetzt sagen, es ist alles aufgehoben und ihr könnt einfach nach Belieben tun, was ihr wollt. Aber das wollte er nicht. Weil er wollte, na, da kommen wir später zu, was er wollte. An diesen Text möchte ich drei Fragen stellen und an die möchten wir uns jetzt rantasten. Zum einen, wie können wir es auf uns übertragen? Also wer ist mein irdischer Herr? Oder wo bin ich der Herr? Wer ist mein Sklave? Wie soll ich mich in meiner Rolle verhalten? Und warum soll ich denn überhaupt so handeln? Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu übertragen auf zum Beispiel, je nachdem, vielleicht bist du Chef und hast einen Arbeitnehmer oder du bist ein Arbeitnehmer und hast einen Chef über dir. Du bist ein Vorgesetzter, sei es eine Abteilung, Bereich oder Team und du hast Untergebene, die du anweist. Vielleicht bist du der Lehrer und hast Schüler, vielleicht bist du der Schüler und hast irgendwie Lehrer oder Professor über dir. Und wo wir uns alle einschließen können, wir sind alle Bürger dieses Landes und über uns stehen Politiker. Oder um das noch weiter zu greifen, wir wohnen in einem Erstweltland und es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die wohnen in einem Drittweltland. Und da ist es auch oft so, dass wir sagen können, wir wären die Herren und da sind die Sklaven, die arbeiten, damit wir relativ in Wohlstand leben können. Aber so weit werde ich heute nicht greifen, dafür reicht die Zeit nicht. Die zweite Frage, wie soll ich mich verhalten? Paulus sagt hier in dem Epheser Kapitel 6, Vers 5 bis 6, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Und das habe ich jetzt einfach mal überschrieben mit diesen vier Punkten, gehorchen, ehren, achten und dienen. Und jetzt geht es erstmal um den Gedanken, dass du quasi jemand bist, der unter jemand anderen steht. Ich möchte dich ermutigen dazu, Positionen, die erstmal gegeben sind, anzuerkennen. Da ist jemand über dir, erkenn das erstmal erst an und rebelliere nicht in dir.
Oh, der hat ja längst nicht so viel Kompetenzen wie ich. Der hat ja keine Ahnung von der ganzen Sache. Der befiehlt hier rum und
wird sich aufgeregt darüber. Paulus sagt, gehorchen, ehren, achten und dienen. Das zweite ist, respektvoller Umgang miteinander. Ein respektvoller Umgang miteinander. Ich musste in der letzten Woche von zwei Christen, die mir nahestehen, hören, wie sie über ihren Chef geschimpft haben, über ihren Vorgesetzten. Ja, so ein Blödmann. Ja, so ein Idiot. Dem einen habe ich gesagt, hey, es ist nicht schön, wie du über deinen Vorgesetzten redest. Das ist nicht des Christentums, des Christus würdig. Wir wollen doch Gott nachahmen. Und er hing am Kreuz und er hätte alles Recht gehabt zu sagen, ja, ihr Idioten, was macht ihr eigentlich da? Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was ihr hier tut? Er sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nachahmer Gottes werden. Gott vertrauen, dass selbst wenn ein Chef nicht so klug ist wie du oder ich, aber er ist einfach gesetzt in einer anderen Position. Und ich nehme das erstmal an und respektiere das in meinem Umgang. Und auch in der Art und Weise, wie ich über ihn rede. Und das Reden hat ja meistens vorher schon einen Anfang, wie ich über ihn denke. Betest du für deinen Chef? Segnest du ihn? Sprichst du Gutes über sein Leben aus, über seine Ehefrau? Hast du eine Ahnung, ob er vielleicht Familienangehörigen in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren verloren hat, ob er als Kind misshandelt worden ist. Hast du eine Ahnung davon? Hast du eine Ahnung davon, ob er als Kind vielleicht jahrelang gehänselt worden ist und immer drauf auf ihn? Hast du eine Ahnung? Nein, meistens nicht, oder? Du siehst nur ihn in seiner Position und wie er herrscht über dich. Und da waren die Sklaven und da waren die Herren, die einfach ihre ganze Missgunst ausgelassen haben über den Sklaven. Ich will ihn kreuzigen, also kreuzige ich ihn. Was sagt Paulus? Gehorcht ihnen. Mit Freude. Ja, sag mal, Paulus, hast du eine Ahnung? Versteht ihr so ein bisschen, ansatzweise, wie revolutionär das war, was Paulus da gefordert hat? Von denen, die doch so reich beschenkt sind in Christus. Auf einmal wurde es wieder so richtig schön solide. Diese schön hochgeistlichen Dinge. Wir müssen den Glauben in den Alltag bringen, Leute, sonst ist der nichts wert. Keine Heuchelei. Ganz wichtig. Man kann vorne rum sagen, ja, ja, Chef. Und hinten mit den Kollegen ablästern bis aufs Übelste. Und das ist in vielen Firmen völlig normal. Und das ist so entgegengesetzt zu dem, was Paulus, was Gott uns befiehlt.
Ja, aber du hast ja gar keine Ahnung, wie schlecht mein Chef mich behandelt. Du hast ja gar keine Ahnung, wie schlecht diese Politiker des Landes sind. Du hast ja gar keine Ahnung, was der Professor von uns alles erwartet.
1. Petrus 2, 18 und 19. Gute Arbeit abliefern. Das war auch noch ein Punkt. Keine Heuchelei, gute Arbeit abliefern. Ist mir auch nochmal wichtig. Setzen wir noch drauf. Jetzt nochmal. Du hast ja keine Ahnung. Jetzt kommt's. Genau. Ihr Haussklaven, heißt es in 1. Petrus 2, 18, 19, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Guten, den Schlauen, den Fähigen, Kompetenten. Denen, die alles richtig machen. Nein, nicht und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Ihr Lieben, und es läuft so viel verkehrt in diesem Land. Menschen sind an der falschen Position, haben sich hochgearbeitet mit Hauen und Stechen. Das war auch damals schon nicht anders. Das war ungerecht, unsäglich ungerecht. Und was sagt Paulus? Achtet sie, ordnet euch unter, gehorcht ihnen. Boah. Das ist eine Hausnummer, ihr Lieben. Auch ihr Herren, und jetzt drehen wir den ganzen Spieß mal um. Auch ihr Herren sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Und ihr Lieben, auch das war revolutionär. Das haben die jahrelang gemacht, die Sklaven unterdrücken. Weil wenn sie es nicht gemacht hätten, hätten die einen Aufstand geprobt. Wenn du einen Herren hattest über dir, der ein bisschen zu mild war, der nicht durchgegriffen hast, dann hast du den versucht, bei der nächsten Gelegenheit um die Ecke zu bringen oder dich an ihren Kindern zu vergehen oder was auch immer. Ja, das haben die auch nicht hingenommen. Und jetzt sagt Paulus den Herren, hey, behandelt sie anders, göttlich, schüchtert sie nicht ein. Das bedeutet, ich muss diesen Worten von Gott jetzt vertrauen. Und sagen, ja, was ist, wenn die jetzt einen Aufstand proben? Ich und meine Frau, vielleicht noch drei Kinder, gegen 20 Sklaven. Die machen uns kalt, wenn ich im Bett liege. Wer sagt mir denn, dass er nicht kommt mit einem Messer, wenn ich ihn zu mild behandle? Denkt immer daran, sagt er, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Und an dich, der du Menschen unter dir hast, wie behandelst du sie? Ich möchte dich ermutigen, dass du dir das zu Herzen nimmst, dass du sagst, Gott, ich will die Menschen, die mir unterstellt sind, denen ich Anweisungen geben darf, aus meiner Position heraus, ich möchte sie göttlich behandeln. Und das heißt, dass ich in meinem Umfeld, wo ich bin, ein Umfeld der Wertschätzung aufbaue, dass ich sie als Menschen sehe, die vor Gott genauso viel gelten wie ich, auch wenn sie nicht die Schulbildung haben, auch wenn sie dreimal brauchen, um manche Sachen zu verstehen, dass ich nicht gering denke von ihnen, dass ich sie nicht belächle, dass ich nicht mich umdrehe und mit anderen Leuten aus der Bereichsleitungsebene auf sie herabsehe und irgendwie hintenrum rede. Dass du ihre Gaben erkennst und förderst. Nicht, dass du nachschaust, wie du rauskommen kannst, auch als Pastor. Ja? Wie kann ich die Menschen, die Gott mir anvertraut hat, die Gott uns anvertraut hat, wie kann ich sie fördern? Wie kann ich die Talente entdecken? Wie kann ich sie ermutigen? Ja, und wie es Jürgen gemacht hat, zu entdecken, dass dann Daniel ist und in ihn zu investieren und irgendwann zu sagen, Daniel, bitte, du bist schneller als ich. Ja? Jetzt würde ich nochmal sagen, nee, Jürgen, du bist über so viele Sachen noch weiter, aber so wie du hast es so oft beschrieben, lassen wir die Leute an uns dann vorbeiziehen, dass sie vielleicht auch irgendwann über uns wiederum stehen. Gaben erkennen und fördern. Motivation anstatt Druck. Bis Freitag ist das aber fertig. Hast du schon wieder nicht. Und bumm, bumm, bumm. Und ihr Lieben, ich möchte bei allen, wo Druck aufkam durch die Art und Weise, wie ich als Pastor geleitet habe, möchte ich um Verzeihung bitten. Ich merke, ich habe einen hohen Anspruch an mich selber, bei etlichen Dingen, nicht bei allen Dingen. Und diesen Druck lege ich manchmal auf andere. Das hat mir schon oft jemand gespiegelt oder wurde mir immer wieder mal gespiegelt, immer wieder auch gesagt. Und wenn das bei dir der Fall war und du hast dich noch nie getraut, mir das zu sagen, dann darfst du gerne auf mich zukommen oder für dich das auch in deinem Herzen einfach auch in Ordnung bringen vor Gott, dass du sagst, ich vergebe dir gerne, Daniel. Ich merke, wie ich immer wieder Leute nicht motiviere, sondern unter Druck setze. Und das möchte ich nicht. Ich bin nicht bei allen Sachen so korrekt, genau. Behandlung. Da fehlt es, anstatt dem A, sollte da ein E hin. Das habe ich heute Morgen noch gemacht, in der Schnelle. Eine faire Behandlung, dass du sie fair behandelst. Da, wo du über jemanden gestellt bist, dass du nicht unfair bist, nicht zu deinem Vorteil die Dinge auslegst und hinbiegst, sondern dass es fair bleibt. Jetzt gehen wir auf die Frage, die mir so wichtig ist. Warum? Warum sollen wir denn so handeln? Warum sagt Paulus das, wo er doch sagt, alle Menschen sind gleich? Im 1. Timotheusbrief schreibt er, Kapitel 6, Vers 1, wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Ihr Lieben, es gab überall Sklavenaufstände in der Antike und die wurden immer blutig niedergemetzelt. Und das war nicht die Absicht. Die Absicht war, Sauerteig zu sein, in der Gesellschaft, anders zu leben. Und das Sauerteig vermengt sich mit dem Mehl und breitet sich aus. Und ne, Jesus benutzt dieses Bild vom Königreich Gottes. Nicht herrschen, sondern dort, wo wir sind, dienen, damit sich dort ein anderes Umfeld aufbaut, damit sich dort eine andere Kultur aufbaut, damit dort Vergebung anfängt zu geschehen, damit dort Menschen verändert werden durch die Liebe Gottes. Damit die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf gerät. Und ein zweiter Punkt, ob ihr nun esst oder trinkt, ob ihr unter jemanden steht oder über jemanden steht oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Wir sind geschaffen zum Preise seiner Herrlichkeit, heißt es im Epheserbrief. Wir sind geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Und das tun wir im Alltag, in den ganz praktischen Dingen, im Umgang mit unserer Frau, im Umgang mit unseren Kindern, im Umgang mit unserem Chef, mit unserem Arbeitnehmer und so weiter. Der dritte Punkt ist, denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben. Ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Von ihm erwarten wir unseren Lohn. Ihm vertrauen wir, setzen uns rein, arbeiten quasi für ihn, tun es für ihn und erwarten auch von ihm den Lohn. Von manchen Menschen wirst du niemals einen Dank bekommen. Erwarte es auch nicht. Es lebt sich so viel entspannter, wenn du nicht erwartest, dass Menschen sich bei dir bedanken, sondern schlussendlich weißt du, hey, ich arbeite für den Herrn. Was ich tue, will ich für den Herrn tun. Ich glaube, der Schlüssel da drin oder der Schlüssel, um das umzusetzen, ist die richtige Haltung. Wie denke ich über meinen Chef? Wie denke ich über meinen Arbeitnehmer? Da fängt es an. Wie sehe ich ihn als Ebenbild Gottes? Wie sehe ich mich? Sind die Dinge meiner Vergangenheit aufgearbeitet oder versuche ich aus meiner Position etwas aus meiner Vergangenheit zu kompensieren, weil ich dort nie Achtung hatte, weil mich immer jemand ausgelacht hat, weil ich nie irgendwie zum Zug kam, versuche ich das jetzt aus meiner Position durchzudrücken. Es fühlt sich so gut an, aber doch nicht. Und die Leute sind ja auch innerlich zerrissen, die über andere herrschen. Der Schlüssel ist die richtige Haltung. Und Paulus sagt es hier, Epheser 6, 5 bis 6, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Das ist der Schlüssel, das ist die Haltung, die wir dort, wo Gott uns hingestellt hat, an die Position, wo wir sind, die uns hilft, richtig unterwegs sein. Dass wir es nicht tun, um von ihnen gesehen zu werden, sondern sagst, wir sagen, Gott, und wenn es im Verborgenen ist und wenn ich die Aktenschränke im Keller verließ, mache und tue und so weiter, wenn ich da Sachen sortiere und es sieht niemals jemand, ich tue es für dich, Jesus, nicht für Menschen. Und mit dieser Frage will ich auf die Zielgeraden einlaufen. Wofür lebst du? Lebst du für dich oder lebst du für Gott? Lebst du für die Ehre seines Namens und für die Ausbreitung seines Reiches? Oder lebst du für die Ehre deines Namens und für die Kompensation all dessen, was in deiner Vergangenheit vielleicht schiefgelaufen ist? Ihr sollt viel mehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Sei es draußen in der Baugrube, Dreck rausschaufeln, oder sei es im Kundengespräch, wo ich jemandem ein Auto empfehle. Dort, wo ich bin, ich diene dem Herrn. Ich diene seiner Sache. Ich bringe sein Reich und die Mentalität und die Kultur des Reiches dort rein, wo Gott mich hingestellt hat. Und das kostet Mut. Das kostet Mut. Wie dieser kleine Junge, es kostet Vertrauen. Aber Gott meint es gut. Und du wirst nicht sofort immer Veränderungen sehen. Und du wirst vielleicht jahrelang mit dieser Kultur unterwegs sein und denkst, das merkt ja gar keiner. Der Herr sieht es und der Herr merkt es. Und du pflanzt einen Samen und er wird aufgehen. Weil das Evangelium und die Kultur des Evangeliums hat Kraft zur Veränderung. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, wenn du jetzt morgen wieder in deinen Alltag kommst und wenn es da heißt, hey, möchtest du nicht anders mit deinem Chef umgehen? Möchtest du nicht anders mit deinen Arbeitnehmern umgehen? Möchtest du nicht anders über sie reden? Möchtest du nicht anders über sie denken? Möchtest du sie nicht anders behandeln, die Menschen, die Gott dir anvertraut hat oder die Menschen, die über dir stehen? Ihr Lieben, lasst uns Gott nachahmen. Er wurde zum Knecht. Er entäußerte sich selbst. Er nahm selbst die Position des Dieners an und war gehorsam bis zum Tod. Das ist unser Vorbild. Das ist unser Vorbild. Und wenn er uns fragt, wer möchte sich reinsetzen in diese Schubkarre? Wer will das Wagnis eingehen? Wirst du deine Hand heben oder beschämt nach unten schauen? Eine Geschichte, die fand ich so gut. Ich habe vorgestern mit meinem Nachbarn geredet. Er hat bis zum 50. Lebensjahr geraucht, hat er gesagt. Und er hat 13 Mal versucht aufzuhören. Und am 13. Mal hat er es geschafft. Und vielleicht hast du dich noch nie in diese Schubkarre gesetzt oder hast dich einmal reingesetzt und dann waren 2, 3 Gelegenheiten des Vertrauens und du hast gemerkt, ich bin gescheitert, ich habe es nicht geschafft. Dann tust du doch so wie mein Nachbar, dass du es nochmal probierst und nochmal probierst und sagst, Gott, hier bin ich. Ich weiß, das letzte Mal, da ist mir wieder was rausgerutscht und ich habe schon wieder... Wir haben einen viel gnädigeren Gott als 13 Mal. Viel mehr ist bei ihm drin. Das Wichtige ist, dass du nicht aufgibst, dir selber immer wieder auch eine Chance zu geben, weil er gibt dir immer wieder eine Chance. Weil er arbeitet im Alltag mit dir. Er möchte dich im Alltag verändern. Das ist die Schule, die er benutzt, um dich zu formen, um dich zu ihm immer ähnlicher zu machen. Amen.